Ab sofort wird hier flüssiges Kohlendioxid in den Untergrund geleitet. Etwa 200 Kilometer von der dänischen Küste entfernt soll CO2 in einem ehemaligen Ölfeld dauerhaft gelagert werden.
Ein industrielles Endlager für Kohlendioxid, um die Atmosphäre zu entlasten. Dänemark hat es schon vor 2 Jahren eröffnet. Auch Norwegen pumpt den Klimakiller seit langem unter den Meeresboden. In Deutschland gibt es dagegen viele Bedenken. Mittlerweile haben Forschende analysiert, dass 38 Standorte in der deutschen Nordsee geeignet wären, weit vor der Küste.
Die Küstenbereiche haben wir uns gar nicht angeschaut. Das ist auch sinnvoll, weil wir da eben das Wattenmeer haben, Nationalpark Wattenmeer, und es keinen Sinn macht, da CO2 zu speichern. Und viele dieser Gebiete, die besonders vielversprechend aussehen, liegen auf dem sogenannten Westschleswig-Block. Das liegt so ungefähr 100 Kilometer bis 200 Kilometer in Entfernung von der Küste.
Klaus Wallmann vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel koordiniert ein Forschungsprojekt, das 3 Jahre lang Daten zur Beschaffenheit des Nordseebodens ausgewertet hat. Ergebnis: In porösem Buntsandstein, etwa 1 bis 3 Kilometer unter dem Meeresboden, könnten große Mengen Kohlendioxid gespeichert werden.
Da gibt es eine Reihe von Unsicherheiten, und wenn man die alle berücksichtigt und das alles aufsummiert über die 38 untersuchungswürdigen Standorte, da kommt man auf eine Menge von 0,9 bis 5,5 Milliarden Tonnen CO2, die da gespeichert werden könnten.
Das entspricht dem 1,4-fachen bis 8-fachen des deutschen CO2-Ausstoßes pro Jahr. Um das Fassungsvermögen genauer zu bestimmen, müssen die potenziellen Lagerstätten und die Deckschichten darüber geologisch vor Ort untersucht werden. So wollen die Forschenden möglichen Lecks auf die Spur kommen. Denn entweichendes Kohlendioxid würde das Wasser über den Lagerstätten versauern. Eine Gefahr für die Ökosysteme am Meeresboden.
Es gibt eine ganze Reihe von alten Bohrlöchern, etwa 90 in der deutschen Nordsee. Und es ist eben unklar, ob die dicht sind gegenüber dem CO2. Ein zweiter Schwachpunkt sind Störungszonen, die zum Teil auch durch diese Deckschichten durchschneiden, die eben nötig sind, um das CO2 zurückzuhalten. Das ist also die Frage, wie dicht sind diese Gesteine? Kann da durch die Störungszone was rauskommen oder nicht?
Das lässt sich am besten mit einem Probebetrieb herausfinden. Dabei stoßen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler allerdings bisher an rechtliche Grenzen. Das deutsche Kohlendioxid-Speichergesetz verbietet bisher unterirdische Einlagerungen. Die bisherige Bundesregierung wollte dies ändern und hatte eine Neuregelung in den Bundestag eingebracht, sagt Alexander Prölz, Professor für internationales See- und Umweltrecht an der Universität Hamburg.
Mit dem Bruch der Koalition und der Auflösung des Bundestages sowie den Neuwahlen ist das Ganze dann letztlich erst einmal auf Eis gelegt worden. Man muss dieses gesamte Gesetzgebungsverfahren jetzt im neuen Bundestag von vorne beginnen. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht aber vor, dass genau das geschieht.
Mittlerweile hat sich weitgehend die Ansicht durchgesetzt, dass die deutschen Klimaziele trotz Energiewende nur mit CO2-Einlagerung zu schaffen sind. Das Verfahren würde vor allem Branchen wie die Stahl- oder Zementindustrie entlasten, deren besonders hoher Energiebedarf bisher nicht aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden kann. Mark Lawrence, wissenschaftlicher Direktor am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam, weist allerdings darauf hin, dass es noch lange dauern wird, bis die ersten deutschen Endlager bereit sind.
Diese Zeitskalen liegen bei Jahrzehnten, nicht bei Jahren. Und um das in irgendwelcher Art aufzubauen, brauchen wir so eine lange Zeit, dass wir nicht damit rechnen können, dass es dann gleich morgen oder sogar 2030 oder 2035 uns unseren Klimaziele sozusagen retten werden. Und ein Risiko ist, dass Leute denken, naja, dann setzen wir einfach mal diese Technologien ein in unsere Modellen und dann haben wir alles schön rausgerechnet bis 2040.
Zu diesen Befürchtungen, dass die CO2-Emissionen nur theoretisch gesenkt werden, kommt der hohe technische Aufwand. Das Kohlendioxid muss an den Produktionsanlagen energieintensiv abgeschieden, dann verflüssigt, per Bahn, Pipeline und Schiff an die jeweiligen Lagerstätten transportiert werden. Überall unterwegs könnte CO2 entweichen, etwa bei einem Unfall. Mark Lawrence sieht auch Risiken beim Verpressen unter den Meeresboden.
Erstens ist die Maschinerie, um das überhaupt zu machen, da ist ein Lärm damit verbunden, da sind Emissionen von welchen Energiequellen, das Betreiben damit verbunden. Und das sind auch ähnlich wie Fracking on Land, die Risiken von unterirdischen tektonischen Bewegungen, die im Gange gesetzt werden könnten.
Und das Verfahren ist teuer. Nach jüngsten Berechnungen schlagen nur die Kosten für den Transport übers Meer und die anschließende Einspeicherung mit 15 bis 50 Euro pro Tonne Kohlendioxid zu Buche.
Das ist nur diesen Teil. Es lässt den ganzen Kosten von den Land Transport und von der tatsächlichen Abscheidung von CO2 aus der Luft weg. Und diese sind eine Mehrzahl dessen Kosten. Das heißt, wir liegen bei mehrere hundert Euro pro Tonne, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und sicher zu speichern. Das ist ein Faktor 10 mehr als unseren aktuellen CO2-Preis.
Günstiger bleibt also der Umstieg auf erneuerbare Energien. Speicher unter dem Meer sind nur die Notlösung für das Kohlendioxid, das zurzeit nicht vermieden werden kann.